sind ein wichtiger Teil, aber nur ein kleiner wichtiger Teil von etwas ganz Großem. Und natürlich, wenn wir weg wären, würden sich einige der Sachen wieder verändern. Aber wir sollten uns nicht so wichtig nehmen und mehr Rücksicht nehmen. Das ist das, was ich gelernt habe.
Das hat Silvia Furtwängler von den Norwegern gelernt. Sie ist vor 13 Jahren dorthin ausgewandert. Sie ist Schlittenhundeführerin und Teil des Expeditionsteams von Hurtighoten. Und mit ihr werden wir heute über ihr Lieblingsland Norwegen sprechen. Über das Land an sich, über ihre Karriere als Schlittenhundeführerin und über die Hurtigruten-Expeditionen, auf die ihr euch vielleicht auch schon wieder sehr freut. Mein Name ist Jacqueline Bell. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid bei 12,5 Knoten auf Expedition mit Hurtigruten. Und ihr habt es vielleicht schon gesehen, bald geht's wieder los mit den Hamburg-Abfahrten von Hurtigruten. Die ersten sind ab dem 10. August geplant. Alle Infos findet ihr dazu unter hurtigruten.de. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns folgt auf den üblichen Podcast-Plattformen. Wenn ihr uns darüber hört, dann bekommt ihr auch Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist, und schickt uns auch sehr gern Feedback durch. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, unsere Wohnung ist nur mit einem Wasserflugzeug, einem Boot oder im Winter nur mit einem Schneemobil oder einem Helikopter zu erreichen. Ist kaum vorstellbar, oder? Genau so ist es bei Silvia Furtwängler, die jetzt gerade irgendwo im Nirgendwo sitzt, in Norwegen. Schön, dass du heute Zeit hast für uns, Silvia.
Ja, danke. Schön, dass ich dabei sein darf.
Was siehst du denn gerade, wenn du aus dem Fenster schaust?
Also eigentlich nicht viel. Ich sitze in der Dachschräge. Wenn ich rausgucken würde, haben wir natürlich heute nicht ein typisches norwegisches Wetter. Also es regnet, so in kurzen Schauern, und dann ist wieder Sonnenschein. Aber eigentlich sehe ich auf einen wunderschönen großen See. Das ist der fünftgrößte See in Norwegen, ist Mösvatn. Ich lebe auf ca. 1000 Meter Höhe. Das heißt, es ist arktisches Klima, obwohl ich sehr weit im Süden wohne, also mehr oder weniger. Der Normalsterbliche denkt sich ja, arktisches Klima ist entweder Svalbard oder ganz weit hoch im Norden. Ist es nicht. Hardanger Widder ist der größte Nationalpark hier in Norwegen. Und wie gesagt, da ist nichts außer, also ich lebe an der Baumgrenze. Und wenn ich ein bisschen höher gehe, dann ist Steine. Wunderbare, schöne Steine.
Die sind also deine Nachbarn, so kann man sagen, oder?
Und die sehen immer anders aus. Also wenn man rausguckt aus dem Fenster und dann denkt man sich, hui, was ist denn da? Und dann denkt man sich, den Stein habe ich aber noch nie gesehen.
Bevor wir jetzt noch näher über deinen Job als Schlittenhundeführerin und auch deine Aufgaben bei Hurtigruten sprechen, lass uns nochmal euer Leben in Norwegen genauer angucken. Du bist ja 2008 mit deiner Familie von Deutschland nach Norwegen ausgewandert. Wie kam es damals dazu? Was hat dich dazu bewegt zu sagen, okay, ich breche jetzt hier alle Zelte ab und gehe nach Norwegen?
Also eigentlich kann ich sagen, ist Roald Amundsen daran schuld. Das ist ganz klar. Also ich hatte mich, also ich muss mit ihm mal reden darüber.
Der Polarheld.
Also ich war auf einer Expedition. Also Roald Amundsen hat für seine Polarexpedition sich hier vorbereitet, in der Hardanger Widder, genau hier oben, Mösvatn. Und ich hatte einen alten Zeitungsartikel gefunden. Ich finde das ja so toll, auf den Spuren von Abenteuern zu gehen. Und habe gesehen, oh ja, das machst du auch, ne? Der hat hier trainiert mit seinen Hunden und Skiern, und da gehst du hin und guckst. Und habe dann alles vorbereitet, bin hier alleine hingefahren. Und es gibt eine wunderschöne Passstraße, von Rügen nach oben hinzufahren. Das schlängelt sich so ein bisschen durch. Und ich habe dann irgendwie schon so ein bisschen erahnt, also erst fährst du so ein bisschen langsam los und denkst dir, wann kommst du denn endlich mal oben aufs Plateau? Und dann machst du so einen kurzen Stich, so typisch norwegisch, bist du oben. Und das Wetter war an diesem Tag gnädig mit mir, das muss man ganz ehrlich sagen. Eine wunderschöne, schneeweiße Landschaft, grandiose Berge von 1000 bis zu 1500, 1600 Meter hoch. Der See, der dann zugefroren war, und die Sonne schien, und ich sag, wow, das ist es. Das ist der Platz, wonach ich immer gesucht habe. Das war innerhalb von 5 Minuten, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, innerhalb von 5 Minuten war das klar. Gut, wenn ich gewusst hätte, wie das Wetter tatsächlich hier ist, hätte ich vielleicht mir das anders überlegt. Aber der Platz war es. Und nachdem ich die Expedition dann tatsächlich gemacht habe, ich habe noch ein bisschen trainiert hier oben und habe dann die Hardanger wieder durchquert auf den Spuren von Amundsen. Und ich hatte noch dieses Glück. Es gibt hier eine Farm, und Amundsen war hier so ein bisschen verschollen. Das ist wieder so eine andere Geschichte. Er hatte dann einem Farmer seinen Kompass gegeben als Dankeschön. Und die arbeitete zufälligerweise in diesem Hotel, wo ich dann übernachtet hatte, im Chinabi-Hotel. Und die hat zu mir gesagt, Silvia, ich habe was für dich. Und dann hat sie mir diesen Kompass von Roald Amundsen gegeben. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl war. Ich war mittendrin in jeglicher Expedition von Amundsen. Ich war Amundsen noch nie so nah wahrscheinlich wie kein anderer Mensch in der heutigen Zeit. Und da war mir einfach klar, das is es. Hier muss ich hin.
Was schätzt du an dem Leben in Norwegen? Was ist das Besondere für dich?
Die Freiheit. Dieses so sein zu können, wie ich gerne sein möchte. Da wird gar nicht dieses draußen sein können. Dieses, ich gehe mal in meinen Outdoor-Klamotten schnell zum Einkaufen und du wirst nicht schief angeguckt. Das sehe ich in Deutschland anders, das weiß ich, habe ich auch schon selber erlebt. Ich meine, wenn ich mit meinen Hundeklamotten in Deutschland zum Einkaufen gegangen bin, dann stinkt man schon mal manchmal. Man riecht es selber ja nicht mehr, damit ist das auch kein Problem. Aber es ist ja halt so, ne? Das ist, man hat sehr viele Hundehaare, man ist dann auch schmuddelig, je nachdem, wie das Wetter war. Und ich bin dann so ein Typ, wo ich dann einfach sage, ich muss mich jetzt nicht umziehen, ich will nur ein Brot kaufen. Punkt. Mhm. Das ist hier, und da ist es etwas komplizierter. Und hier in Norwegen ist das, also jetzt so, wie ich das hier wohne, da wirst du nicht schief angeguckt. Ja. Dann ist das so.
Ist auch ein bisschen dieses Frilufts-Liv, oder? Dieses norwegische Lebensgefühl. Da haben wir auch in der ersten Podcast-Folge schon drüber gesprochen. Das ist wahrscheinlich auch ein großer Teil bei euch, oder das lebt ihr auch, oder?
Es ist eigentlich, also Frilufts-Liv wird ja schon den Kindern mit der Muttermilch aufgesogen. Das ist hier so. Kinder werden mit Langlaufski geboren. Die können doch nicht laufen, aber dann können die schon auf Langlaufski stehen. Und hier wird das eben halt gelebt. Also hier versteht man das, wenn man sagt, ich bin draußen gerne zu Hause. Egal wie das Wetter ist. Ne? Da wird im Kindergarten, dann gehen die draußen los. Ich weiß das noch, als ich aus Alaska gekommen bin, das erste Mal mit meinem Sohnemann, der war auch in Alaska. Da wurde ich vom katholischen Kindergartenvorstand angerufen. Wir müssen mal miteinander reden. Und dann hieß es, ihr Sohn möchte gerne draußen frühstücken. Ich sage, ja, wo ist das Problem? Es ist Winter. Ich sage, ja, es gibt eine Jacke. Wo ist das Problem? Also da sieht man das. Das ist hier anders. Hier wird das zelebriert. Hier ist das ganz normal. Hier werden die Kinder rausgegangen, Jacke angezogen. Egal, wie kalt, ob es regnet, raus.
Es gibt kein schlechtes Wetter, ne? Das kennen wir, den Spruch kennen wir alle. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.
Das wird hier absolut zelebriert. Das ist, und das wird gelebt. Das wird auch vermittelt. Und das ist ein riesengroßer Bestandteil von der Lebensart und Lebensqualität hier in Norwegen. Freitags mittags um 3 Uhr brauchst du nirgendwo mehr anrufen. Da ist keiner mehr im Büro, der ist auf der Hütte. Der ist weg.
Wirklich?
Ja, das ist so. Und das ist auch gut so. Also Familie wird sehr hoch. In Oslo ist es vielleicht ein anderer Trend jetzt, aber normalerweise ist es so, dass ein auch innerhalb der Firma sehr großen Wert gelegt wird, dass die Familie in Vorrang steht. So, dass man auch sagt, freitags, mittags, da habe ich die Sachen schon gepackt und dann bin ich oben auf meiner Hütte und das war's. Und schön. Das finde ich schön.
Total, total. Ja, was ganz anderes, als wir es hier aus Deutschland kennen. Diese 40-Stunden-Woche letzten Endes oder teilweise sogar noch viel mehr und dieses Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten.
Genau, das ist so ein bisschen verpönt hier in Norwegen. Also natürlich kommt immer drauf an, so dieses, ich meine, wenn wir auf den Schiffen unterwegs sind, arbeiten wir auch mehr als 40 Stunden. Ne? So dieses, wir sind dann ja allzeit bereit. Und so sollte das auch sein. Aber im normalen Leben hier ist man wirklich schon so dieses, dass Freizeit und Familie sehr hoch angesehen ist und dass man die auch nicht ankratzen darf.
Wie sieht denn so dein Alltag aus? Also so ein klassischer Tag von Silvia?
Ein klassischer Tag von Silvia, jetzt haben wir Sommer, jetzt ist es alles ein bisschen tiefenentspannt. Da geht man dann raus, Steven hilft ein, das ist mein Sohnemann. Da wird dann die Scheiße gekratzt, das ist das Oberste, also ich weiß nicht, wie viele Tonnen ich schon Scheiße gekratzt habe in meinem ganzen Leben.
Was Scheiße gekratzt heißt, alles von den Hunden letztendlich.
Genau, du musst alles sauber machen und niemand hat irgendwie so eine richtige Bedeutung, was Scheiße eigentlich bedeutet. Also für einen Mascher, für einen Menschen wie mich, der sagt alles aus über dieses Tier, wie es sich fühlt. Und deswegen geht man ganz bedacht da durch und guckt sich alles an. jeder andere würde sagen, ich würde sagen, oh ja, gut, sieht sehr gut aus. Oh nee, da müssen wir irgendwas machen. Also so läuft es ab. Und danach wird dann eine Runde gekuschelt und dann werden meistens die Hunde gefüttert. Und dann ist erstmal, weil es dann auch etwas auch wärmer ist jetzt hier auch bei uns, mehr oder weniger, dann ist eigentlich relaxed und die Action startet dann immer dann gegen Abend, dann werden die Hunde freilaufen gelassen und dann ist gut. Im Winter sieht das anders aus, dann steht man auch mitten in der Nacht auf, geht raus, spannt ein, trainiert für große Events wie das Finnmarkslöpet, 1000 Kilometer, 1200 Kilometer Rennen und dann sieht das, ist das brutale, harte Arbeit und dann ist man froh, dass man Schlaf überbewertet.
Ja, ich glaube, das würde wahrscheinlich gar nicht anders gehen, oder? Also wenn jemand viel Schlaf braucht, dann könnte er den Job wahrscheinlich gar nicht machen.
Nein, da ist er absolut fehl am Platz. Also da ist, also da wird wirklich, da wird 8 bis 9 Stunden trainiert. Dann ist man draußen, macht 3-4 Stunden Pause, ist wieder 8 bis 9 Stunden auf dem Schlitten unterwegs, kommt dann nach Hause, muss dann aber die Hunde erst wieder versorgen und muss dann das andere Team ja auch wieder trainieren. Ne? Also man hat ja dann 20 bis 30 Hunde, man hat 2 Teams, die müssen dann ja auch wieder trainiert werden. Also ruhe ich mich in der Regel dann 6-7 Stunden aus und gehe dann wieder raus mit dem nächsten Team. Wahnsinn. Aber das ist... wenn die Leute dann denken, es ist einfach nur schön, dann muss man sich überlegen, wie ich lebe. Also dann kommt der Sturm, dann hast du keinen Trail mehr. Dann musst du erstmal mit dem Snowmobil raus. Du wolltest dich eigentlich ausruhen, aber dann denkst du dir, ah, trinkst einen Kaffee, gehst raus. Dann brichst du einen Trail. Das heißt, man fährt mit dem Snowmobil raus, macht eine einfach befahrene Strecke, kommt wieder zurück und denkt sich, warum habe ich die Arbeit getan? Es ist alles wieder weg. Also es ist harte Arbeit und wird oft unterschätzt. Die Rennen sind Belohnung.
Mhm. Da lass uns gleich nochmal drüber sprechen. Ich frage mich gerade, wie kriegst du das mit deinem Job bei Hurtigruten noch hin? Da bist du ja auch eben Teil des Expeditionsteams. Wie vereinst du das denn?
Also ich bin überwiegend im Sommer unterwegs bei Hurtigruten. Das heißt, im Winter, also im nächsten Winter mache ich eine Pause von Rennen. Da bin ich dann auch für Hurtigruten unterwegs und darf, wenn alles klappt, mit in die Antarktis. Da freue ich mich drauf wie Bolle, muss ich ganz ehrlich sagen.
Oh, das glaube ich.
Weil ich auch gerade mal nach 30 Jahren Schlittenhundesport auch mental eigentlich ein bisschen Motivationsstopp brauche, weil das wirklich eine hohe Motivation benötigt, immer wieder rauszugehen und topfit zu sein und zu trainieren. Und ich habe mir jetzt einfach gesagt, ich gönne mir jetzt mal 1-2 Jahre Pause im Winter gehe dann mehr mit Hurtigruten raus im Winter, sodass ich dann auch im Winter das genießen darf. Ansonsten bin ich immer den ganzen Sommermonat unterwegs mit Hurtigruten und genieße es auch.
Das glaube ich dir sofort. Viele von euch, die uns jetzt zuhören, waren vielleicht schon an Bord eines Postschiffs und haben so die norwegische Küste ein bisschen kennengelernt. Du, Silvia, bist ja jetzt Teil des Expeditionsteams der MS Otto Sverdrup, die direkt ab Hamburg zur Expeditionsseereisen nach Norwegen startet. Was unterscheidet denn diese Reisen von den traditionellen Postschiffrouten?
Also wenn ich es jetzt mal so sagen kann, das ist jetzt nicht schlecht gemacht, aber so ein Postschiff ist ja wie Busfahren, ne? So dieses, das muss man ja ganz einfach sagen, ne? Ich habe meine bestimmten Haltestationen, die muss diese Route einhalten. Da gibt es auch wenig irgendwo, wo man mal sagen kann, so ein Zeitfenster, ich kann hier ein bisschen schieben, da ein bisschen schieben. Das heißt, ich komme da an, kann aussteigen, kann da ein bisschen genießen und steige vielleicht auf das nächste ein. Das kann ich machen. Oder ich gehe mal schnell raus, gucke mir die ganze Landschaft an, Städte an und steige dann wieder auf in dieser kurzen Zeitspanne. Bei einem Expeditionsschiff ist das ja was ganz anderes. Das ist ja, wir haben ja ein größeres Spektrum, um mal auch sich Zeit zu nehmen. Da kommen Wale. Ne, so dieses, das Hurtigruten-Schiff, das Postschiff sagt, jo, schön, Wale.
Ne? Tschüss.
Ja, tschüss. Das Expeditionsschiff sagt, oh, da können wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Ne? Also wir bremsen ab, wir cruisen da so ein bisschen rum, nehmen uns Zeit. Die Gäste können wunderschöne Fotos machen oder auch einfach nur genießend Fotos für das Gehirn machen, ohne Fotoapparat und richtig die Natur in sich aufsaugen. Das kann ein normales Postschiff nicht. Und wir können natürlich auch sagen, ach super, wir fahren jetzt mal dahin. Ne, das Wetter lässt das zu. Wir gehen jetzt mal abseits von der Route und umkreisen jetzt mal diese Insel. Da ist eine wunderschöne Vogelinsel. Wir gucken uns jetzt mal die Vögel richtig an und halten da mal eine ganze Weile an. Und dann können die ganz tollen Experten dann da oben stehen und erzählen wunderschön, was das für Vögel sind. Oder Anlandung. Anlandung ist was ganz Besonderes. Alleine Anlandung, das hört sich doch schon an, als wenn wir mittendrin im Entdeckertum drin wären.
Ja, total.
Oder? So dieses, ja, hey, wir machen eine Anlandung, wir gehen raus. Für jemanden, der das noch nie gemacht hat, und auch ich habe das ja schon x-mal gemacht, ist es trotzdem immer wieder was Tolles. Weil wir wissen ja gar nicht, teilweise auch hier an den norwegischen Küsten, wir fahren jetzt irgendwann dahin, erst raus mit dem Expedition Leader, gucken raus, geht das da, können wir dort anlanden. Dann kommen wir wieder zurück, die Gäste stehen an Bord und gucken sich das an, beobachten das, wie wir da rausgehen. Das alleine ist doch schon dieses Gefühl, was ganz anderes. Ich bin mittendrin dabei. Und dann gehen die auf ich nenne das ja Zodiac, man hört, ich würde das Tender, dann gehen die da raus und dann kommen die da an und schwupp, wie die alten Entdecker, kommt man dann eben halt mit diesem Zodiac an Land und da ist dann teilweise keine Leute, gar nichts. Auch das gibt es noch an der Küste. Und dann dürfen die ein bisschen rumgehen und dann stellen sie fest, oh, wir haben Tide. Das Zodiac ist jetzt weiter weg. Auch das ist Expedition. Und dann müssen sie sich erstmal durch das Watt warten, sage ich jetzt mal, und stiefeln darauf wieder und sind glücklich, wenn sie wieder angekommen sind. Das ist Expedition.
Das ist schön, wenn du es so erzählst. Man merkt richtig, wie du das lebst. Das ist dein Ding, ne?
Ich liebe es. Obwohl ich ja sehr, sehr gerne alleine bin, liebe ich es aber auch, wieder unter Menschen zu sein und ihnen diese Natur und diese Einzigartigkeit näher zu bringen. Dieses, hey, das kann mitten in dein Herz reingehen, ne? Du musst nur dein Herz offen machen und dann hast du das für Jahre, all das, was du hier erlebst. Das ist eine riesige Tankstelle. Zieh es auf und mein Ziel ist es, den Gästen das zu vermitteln. Schaut euch das dann mal an und guckt mal. Und dann tut man auch mal mehr als die normalen 8 Stunden Arbeit. Ne? Dann ist man abends dann auch noch mal draußen an Deck und erzählt den Gästen. Schaut mal da und hier und dort und da fahren wir jetzt lang. Ich finde das toll.
Hast du auch das Gefühl, dass das manchen Leuten erstmal schwerfällt, wenn sie so aus ihrem Alltag kommen und dann sind sie plötzlich da, dieses, genau was du gerade beschrieben hast, dieses jetzt das Herz öffnen und alles reinlassen? Und welche Reaktionen hast du dann schon bekommen, wenn es Leute tatsächlich geschafft haben und das in dem Moment spüren und richtig leben?
Also eigentlich jeder Mensch, der an Bord kommt, hat ja erstmal sein Handy, tak, 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 und dann macht er 1000 Fotos und dann guckt er rein und dann muss ich die Nachrichten verschicken und sowas. Und ich sehe ja auch meine Aufgabe da drin, den Menschen so ein bisschen mitzuteilen, das ist jetzt erstmal gar nicht wichtig. Einfach mal runterkommen, einfach mal ein bisschen genießen und leg doch einfach mal das Handy weg. Vergess es doch mal unten in deiner Kabine oder wo auch immer. Und nimm es einfach mal so auf und einfach Menschen auch aufzuzeigen, guck mal da der Sonnenaufgang, guck mal da die Blume. Und wenn dann bei der zweiten, dritten Anlandung dieser Gast zu mir ankommt und sagt, boah, was ist denn das da für eine Blume? Was ist das? Dann habe ich schon einen Schritt dahin gemacht, dass er auf diese Kleinigkeiten achtet und dass es ihm wichtig ist. Ja. Und dann merke ich, dass wenn die Leute interessiert sind, wenn sie ein Lächeln drauf haben, man sieht es in der Körpersprache, sie kommen runter, der Akku lädt sich langsam wieder auf, nicht mit dem Handy, sondern mit Gefühlen. Also wenn die Leute anfangen, da draußen einfach nur zu stehen und zu gucken, dann weiß ich, es kommt was an.
Oh, schön, das klingt super. Was sind denn sonst noch so deine Aufgaben? Also wie sieht dann auf so einer Reise, auf so einer Expeditionsreise mit Hurtigrouten dein Tag aus? Also du hast schon gesagt, die Anlandung, natürlich nimmst du die Leute auch mit, erklärst ihnen viel. Was sind so deine Aufgaben auf dem Schiff?
Meine Hauptaufgaben, ich bin Activity Guide und das heißt, also ich bin für den sportlichen Bewegungsteil zuständig, wo ich eher nicht sage, sportlich, sondern eher den aktiven Bereich zuständig. Also ich checke erstmal, wenn ich ankomme, ob alle Kajaks und ob alles ist. Ich gehe raus mit dem Kajak checke erstmal alles, ob das ganze Equipment alles stimmt und bereite die Leute eben halt, also die Gäste darauf vor, mit dem Kajak rauszugehen. Und das ist natürlich noch wieder was ganz anderes. Also ich erkläre dir natürlich alles und wenn wir dann in diesem Kajak drinnen sitzen, dann geht es nicht darum, um irgendwelche Wettbewerbe, ne? Wer ist jetzt schneller mit dem Kajak? Also das versuche ich auch irgendwie so ein bisschen runterzubremsen. Und wenn das dann nicht funktioniert immer mit dem Kajak, was natürlich auch wetterabhängig ist, ne? Also es funktioniert ja nicht immer. Also meine Aufgabe ist auch danach zu schauen, funktioniert es mit dem Wetter? Was sagt die Wettervorhersage? Ist das hier überhaupt möglich? Dann ist auch meine Aufgabe, ich habe schon Nordic Walking gemacht mit den Leuten da. 25 Runden auf den Schiffen rumlaufen, Bewegung, draußen sein, atmen, Frühsport. Sport ist es nicht, sondern es ist einfach nur tief draußen atmen und dabei wieder, währenddessen wir irgendwas machen, da ist ein Wal. Dann hören wir natürlich sofort auf. Und dann, jetzt müssen wir auch wieder weitermachen. Also das ist so, also ich bin so ein bisschen der Motivator für die Gäste und ich glaube, das kann ich ganz gut.
Auf jeden Fall. Ich merke schon hier, wahrscheinlich geht es euch auch so, wenn ihr zuhört, du reißt einen so richtig mit. Man hat so richtig Lust, jetzt sofort auf dem Schiff zu sein und das alles mit dir zu erleben. Ihr habt ja auch noch das Science Center. Bist du da auch vor Ort?
Ich bin teilweise da auch mit von Ort. Das sind aber überwiegend natürlich die ganzen, also Experten in diesem Bereich. Das sind natürlich die Geologen, die Biologen, die Meeresbiologen. Alles das da, ne? So das, was da werden ja auch Proben aus dem Meer mit rausgekommen. Genommen. Das guckt man sich dort alles an. Vorträge werden dort gehalten. Ich halte auch Vorträge über das, was ich tue, über mein Leben, über meinen Schlittenhundesport, meine Alaska-Reisen, über das Finnmarkslöbit. Aber das mache ich nicht im Science Center, das mache ich dann in der Lounge, also da, wo man schön gemütlich sitzen kann und wo ich dann wunderbar mit schönen Fotos und Bildern erzählen kann, was ich dann sonst noch mache.
Eine ganz gemütliche Gesprächsatmosphäre. Wenn du dir jetzt ein Highlight rauspicken müsstest von der Route, welches wär's?
Ist natürlich schwierig. Es sind ja alle Highlights, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ein ganz, ganz tolles Highlight ist natürlich die Lofoten. Da müssen wir gar nicht. Das ist landschaftlich was ganz Tolles. Senja, das ist was Tolles. Aber auch, wenn man oben zum, sagen wir mal, zum Nordkap kommt, in diese Richtung hin. Das Wetter ändert sich. So, und dann hat man vielleicht doch noch Glück, ein paar Wale zu sehen. Ne? So dieses, sind ja Tiere. Wir können ja nicht auf Kommando sagen, wir sehen Wale. Also wir hoffen aber, je weiter nördlich man kommt, um diese Jahreszeit, desto größer ist die Chance, Wale zu sehen. Und das ist natürlich auch ein Highlight. Also eigentlich ist die ganze Reise ein Highlight.
Du hast ja vorhin auch schon gesagt, die Polarhelden, die sind so, die sind so irgendwie deine Idole oder denen bist du so ein bisschen nachgereist. Jetzt hast du vorhin schon über Amundsen gesprochen und wir sind ja mit Hurtigruten mit der MS Otto Sverdrup unterwegs. Kannst du uns über ihn, wenn wir dich jetzt schon mal hier haben, ein bisschen mehr erzählen?
Ein hervorragender Polarforscher, ein hervorragender Kapitän. Er hat ja, man muss sich mal vorstellen, mit 24 Jahren hat er schon sein Kapitänspatent gehabt. Das finde ich schon grandios, mit 17 Jahren das erste Mal zur See gefahren. Früher war das natürlich ganz anders gewesen. Und er hatte damals über den Bruder von Fridtjof Nansen kennengelernt. War dann bei Fridtjof Nansen großer Grönland-Durchquerung auf Skiern war er dann unterwegs gewesen. Also er war einer mit der ersten, die Grönland mit Skiern durchquert hat, mit Schlitten. Die mussten bis zu 2500 Meter Berge überqueren zu diesem Zeitpunkt. Dort, wo sie hinkommen wollten, hat das ja erstmal nicht geklappt. Sie sind dann weiter südlich abgedriftet worden, 350 Kilometer mehr südlich, also dieses, man musste ja individuell, da sind wir wieder planlos, also der Plan war da, aber dann kam Plan B, C
man
oder was
umdisponieren.
Genau, und so haben die sich eigentlich gut kennengelernt. Und dann, als Fridtjof Nansen gesagt hat, okay, ich baue jetzt die Fram, wurde dann eben halt Otto Sverdrup mit einbezogen, also in diese ganze Planung. Und er war der erste Kapitän gewesen auf der Fram. Das wissen die meisten gar nicht. Mhm. So. Und hat dann mit Nansen eben halt noch weitere Expeditionen gemacht. Und eigentlich bekannt richtig geworden ist er durch seine eigene Expedition, die er dann gemacht hat. Er wollte gucken nach dem nördlichsten Punkt, also Grönland vorbei, an dem nördlichsten Punkt, wie weit komme ich, ist dann durch so eine Eisbarriere gestoppt worden und hat dann eigentlich 4 Überwinterungen gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Also er ist nie rausgekommen, er wollte dann wieder, hat es wieder versucht, wollte wieder nicht. Aber durch diese 4 Überwinterungen hatte er natürlich ein Wahnsinnspotenzial. Also er hat irre viel von den Inuits gelernt, also wie man überlebt, mit Schlittenhunden gespannt durchgeht, und hat alles belegt, also Karten aufgeschrieben, kategorisiert und hat alles belegt. Und damit ist ein großer Schatz eigentlich gekommen worden. Durch ihn ist es eigentlich erst richtig möglich geworden, das zu finden, was es alles dort gibt. Und das war eigentlich, hat er das von Norwegen dann in Anspruch genommen. Und aber weil es ja eher kanadisch ist, die Ecke dort oben, hat dann Kanada das abgekauft von Norwegen dann nachher. Und hat dann Otto Sverdrup $60,000, glaube ich, damals gegeben. Mhm. Und so ist das eigentlich in die Hände dann von Kanada gekommen. Aber sein großes Werk war eigentlich, ich glaube, es waren 150.000 Quadratkilometer, die er katalogisiert hat, also mit Karten und gezeichnet hat. Das muss man sich mal vorstellen. In Zeiten, wo es noch keine Digitalisierung gegeben hat, kein GPS, alles aufgezeichnet, alles handschriftlich, alles mit Kompass und also es das war sein größtes Ding gewesen. Und natürlich hat er dafür gesorgt, dass die Fram also auch wieder restauriert wurde. Das war noch in seinem Lebensende sein großes Ziel gewesen. Da hat er dann Geld für gesammelt und die war in Horten gewesen, vergammelte mehr oder weniger. Und er hat dann dafür gesorgt, dass Gelder gesammelt wurde, dass die 2 Jahre lang restauriert wurde. Er hat es leider nicht mehr erlebt, dass das Fram-Museum die Eröffnung. Aber er ist eigentlich dafür verantwortlich, dass wir die Fram noch sehen können.
Und es wurde ein Schiff nach ihm benannt, das muss man ja auch erstmal schaffen. Und dann noch eins, das mittlerweile mit Hybridantrieb fährt.
Es ist grandios, also wenn man sich überlegt, die Technologie, wie weit die geht, ne? Also mit, ich bin jetzt zwar ein Technikfreak, aber eher was jetzt andere Sachen anbelangt, aber ich finde es toll, was da passiert. Also dieses ist ja auch nicht nur diese ganze Hybridtechnik, es ist ja auch die ganze Nachhaltigkeit. Wenn man mal sieht, wenn man drauf geht auf das Schiff, egal auf welchen, man findet keine Plastiksachen. Also diese Einmalsachen, die man, diese Wegwerfartikel, die findet man schon. Also ich war letztes Jahr auf der Nansen gewesen, da hat man das auch schon nicht gefunden. Dieses Jahr wurde es erst beschlossen, EU-mäßig, dass diese Sachen nicht mehr verkauft werden dürfen. Da war Hurtigruten schon längst einen Schritt voraus gewesen und hat das schon umgesetzt. Das muss man auch einfach mal erwähnen. Ne? Also dieses, dass Hurtigruten extrem auf Nachhaltigkeit setzt. Und ich bin da auch ein Stück weit stolz drauf, dass ich in so einer Firma dann ein Teil davon sein darf, die das lebt.
Ja, vor allem, wie du schon gesagt hast, so früh, ja. Also steigen ja jetzt gerade ganz viele irgendwie auf und sagen, wir müssen nachhaltig sein, aber dass Hurtigruten da den Schritt schon viel früher gemacht hat.
Und das wird wirklich gelebt. Also wenn man tatsächlich mal, ich habe auf unterschiedlichen Schiffen schon gearbeitet. Da werden dann auch Kopien gemacht, damit die Gäste das alles super in die Hand haben. Das ist nicht bei Hurtigruten. Das wird alles digitalisiert, das wird auf einer App gemacht oder am Bildschirm. Da werden keine Kopien gemacht, kein Papier verschwenden. Das finde ich grandios.
Absolut, absolut. Also da auf jeden Fall schon mal ein Riesenhaken dahinter. Das finde ich immer sehr schön, gerade wenn man eben auch so im Einklang mit der Natur und sehr auf die Natur achtet, dass das dann auch alles nachhaltig mit dem Schiff, mit einem Hybridantrieb oder mit Diesel, Biodiesel zu fahren, das finde ich super.
Oder auch die Sache, wenn man in den Hafen reinkommt, ne? Man darf nicht vergessen, dann ist zum Beispiel die Sverdrup auch, die kann an Strom angelegt werden. Das heißt, der Motor wird ausgemacht. Keine Dunstwolke mehr über den Häfen. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Sonst hat man, wenn man dann mal ein bisschen weiter oben war und hat sich das angeschaut, dann hat es immer so eine kleine Dunstwolke gegeben von diesen ganzen Schiffen, unabhängig davon. Das ist mit Hurtigruten jetzt nicht der Fall. An Strom keine Dunstwolke mehr.
Silvia, du bist ja nicht nur Outdoor-Guide bei Hurtigruten, sondern wie wir jetzt vorhin auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, seit 30 Jahren Schlittenhundeführerin. Also es ist ja jetzt mal nicht so ein Sport, wo man in der Kindheit sagt, ach ja, ich werde jetzt mal Schlittenhundeführerin. Da probiert man vielleicht eher mal das Tennisspielen, das Turnen oder Fußball aus. Wie bist du damals dazu gekommen? Wie hat sich das entwickelt?
Also ich habe aktiv Handball gespielt als Kreisläufer. Also ich bin ja so eine kleine Flitzige, so dieses hier und da und relativ schnell unterwegs und habe dann eben als Kreisläufer gespielt. Und dann waren natürlich meine Knie und der Körper hat irgendwann mal da gesagt, also ja, ne, so, na, jetzt gucken wir mal so ein bisschen. Und dann hat mein Arzt gesagt, such dir mal einen ruhigeren Sport aus. Also einer, der jetzt nicht den Körper so beansprucht und sowas. Und dann habe ich gesagt, Fahrradfahren ist eine gute Geschichte. Aber dazu brauche ich einen Hund. Und dann habe ich mir einen Husky ausgesucht. Weil er muss ja meinen Aktivitäten standhalten können. Und Und dann habe ich gesagt, ja, ein Husky ist gut. Und dann damals gab es noch nicht so wahnsinnig viele in Deutschland. Dann habe ich einen Anruf gekriegt, ja, du hast einen Husky. Hast du nicht mal Lust, an einem Rennen dran teilzunehmen? Also ich habe nur einen. Ja, kannst auf Skiern stehen. Ich sage, ich komme aus Köln, ich kenne Schnee nur in der Breite, aber nicht in der Höhe. Damals hat es noch Schnee gegeben in Köln. Und somit, ah ja, du kannst das, du bist sportlich, du kannst das. Ich sage, ja, genau. Also ich mir Skier ausgeliehen in Schwarzwald, Todtmoos, damals, das war die Hochburg gewesen für Schlittenhunderennen. Ich noch nie auf Skiern gestanden. Hab den ersten Tag gerade so überlebt, also mehr oder weniger. Ich wusste nicht, dass ich an Stellen Muskeln habe, wo ich noch nie wusste, das sind Muskeln.
Dann sind definitiv welche, ja.
Ja, und dann habe ich am nächsten Tag dann gesagt, okay, also ich starte nochmal und dann war es eigentlich Virus. Und wenn man einen hat, ich habe gesagt, also auf Skiern, nee, das ist nichts für mich. Also wenn dann Schlitten, dann braucht man natürlich 4 Hunde, dann braucht man einen Ersatzhund. Ist ja logisch, ne? Wie Jogi Löw, jetzt nicht mehr, aber, ne?
Ja.
So, jeder braucht ja einen Ersatz.
Brauchst seine Ersatzspieler,
richtig.
Ja.
Also, wenn man einen braucht, dann habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt in der 6-Hunde-Klasse starten. Wenn man in der 6-Hunde-Klasse startet, muss man wieder einen, mindestens 2, als Ersatz haben. Also hat man gleich 8 Hunde. Oh, wenn ich 8 Hunde habe, kann ich doch gleich in der 8-Hunde-Klasse starten. Ja, aber offen, das ist nie was für mich. Aber irgendwie hat sich das dann entwickelt. Also immer so die Ersatzhunde dazu und schwuppdiwupp bin ich in der offenen Klasse. Das heißt, ab 14 Hunde unendlich. Und habe dann irgendwann mal nach einigen Jahren Sprintrennen in Deutschland mich oben auf den Berg gesetzt, in Bayern. Mhm. Und habe geguckt und habe gesagt, oh, ich bin jetzt bereit für das Yukon Quest. Das sind mal gerade so, also von Sprint auf 1600 Kilometer Rennen.
Das ist Wahnsinn, ja. Also das ist zwischen Alaska und Kanada, ne? Zwischen Fairbanks und Whitehorse in Kanada. 1600 Kilometer, das ist ja, wie läuft sowas ab? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, 1600 Kilometer mit Hunden zu stemmen.
Also es ist eine Logistik, da sind wir wieder bei den Abenteurern, die haben nichts anderes gemacht. Es ist eine reine Logistik, ist das. Also du musst vorher alles genau planen. Du musst wissen, wie lange, wir haben nur 8 Checkpoints in diesen 1600 Kilometer, das kann man sich mal vorstellen. Manchmal 300 Kilometer zwischen einem Checkpoint und dem nächsten. Das kann man nicht auf einmal fahren, das geht nicht. Also hast du alles mit in deinem Schlitten drin. Ne? Vorher macht man diese ganzen Food Drops fertig. Das heißt, du überlegst dir genau, wie viel Futter brauche ich in diesem Checkpoint, um von dem einen Checkpoint zu dem nächsten zu kommen. Das machst du dann 8-mal, rechnest dir genau aus, wie viel Futter, wie viel Fleisch, ein bisschen Sachen für einen selber auch. Man braucht, also man isst ja ein ganz kleines Teil davon, nicht ein großes Teil. Und dann organisiert man alles, macht die ganzen Food Drops, das sind einzelne Bags fertig, schreibt den Checkpoint drauf, schreibt drauf, was da drin ist, mehr oder weniger. Und dann wird das rausgeflogen, weil meistens kommt man da ja nicht hin oder rausgefahren. Das heißt, wenn ich an dem Checkpoint ankomme, weiß ich ganz genau, meine Sachen sind dort. Aber du darfst keine fremde Hilfe annehmen, gar nicht. Du musst alles alleine machen. Das heißt, die Food Drops stehen an einem Platz hin und du bist müde, du bist K.O., du magst eigentlich gar nicht mehr, also nach 3 Tagen. Mhm. Und dann musst du die schweren Food Drops Säcke dann hinschleppen, auseinandersortieren. Du reduzierst dich. Ne? Da ist auch wieder gut, wenn man nicht viel Schlaf braucht. Dein Körper ist, der funktioniert nur noch. Also der reduziert sich auf die wichtigsten Sachen und deswegen muss man sehr gut organisiert sein. Ich bin sehr gut im Packen, also ich kann gut packen irgendwo und ich weiß ganz genau, wo die Sachen an welcher Stelle liegen und das kann ich blind machen.
Wahnsinn.
Und das ist ein Erlebnis, das muss man einfach, man kann das gar nicht beschreiben. Das ist so, man ist alleine mit der Natur und mit den Tieren und mit sich selber. Und das ist eine riesengroße Herausforderung.
Das glaube ich.
Das schwächste Mitglied in diesem ganzen Team ist der Mensch. Mhm. Die Hunde können dann noch, aber sich selbst zu motivieren. Ich hatte teilweise erfrorene Finger mal wieder. Ich hatte überall Cuts gehabt. Ich habe mir einen Finger gebrochen da drin. Dann tapet man den. Weil es geht ja nicht anders. Du kannst ja nicht zum Arzt gehen und sagen, ich habe meinen Finger gebrochen.
Ja, sorry.
Ja, also man tapet dann, also Tape ist wirklich wichtig.
Aber hast du da in keinem Moment auch mal wirklich Angst gehabt oder gedacht hast, boah, jetzt bin ich hier, klar, ich habe meine Hunde, aber jetzt bin ich hier ganz allein im Nirgendwo, mir sind die Finger fast abgefroren. Bist du da immer noch die Ruhe in Person?
Ja, also ich habe wirklich keine Angst. Das ist vielleicht für den einen oder anderen erschreckend, aber ich habe Respekt. und das, was ist anderes. Also Angst ist ja ein großer Feind. Das, was ich habe, ist Bauchgefühl. Das ist so dieses, wenn dann mein Bauch sagt, ui, na, Silvia, da könnte vielleicht was kommen, dann bin ich achtsam. Dann bin ich extrem achtsam und sage nicht, ich habe jetzt meinen Plan, sondern ich sage jetzt mal, ui, mein Bauch sagt, nee, ist nicht so gut. Mhm. Da warten wir doch mal lieber.
In welcher Situation zum Beispiel? Hast du da ein Beispiel?
Ja, wenn so offenes Wasser ist, ne? Also man denkt ja immer, alles ist zugefroren oder sonst irgendwie was und ist ja kalt. Nee, es gibt heiße Quellen, die fließen in den Yukon. Das heißt, du kannst, ein Tag ist zugefroren und den nächsten Tag kannst du ein offenes Loch da drin haben, ne? Dann dampft es ein bisschen, das siehst du natürlich nicht in der Nacht. So dieses, da achte ich schon sehr darauf. Das sind dann so diese Situationen. Ich bin schon in offenes Wasser reingeflogen, also mit Hunden und sowas. Und dann, Gott sei Dank, war es nicht so tief. Und dann da wieder rauszukommen, das ist mir auch beim Quest passiert. Ne? So dieses, wo du dann in so einen riesen Overflow reinfliegst. Ne? Das ist dann unten, Wasser steht auf Eis drauf, weil irgendwie so ein Loch irgendwo, ein Riss drin ist. Aber du weißt ja nicht, du siehst ja nicht, wie dick ist das Eis jetzt tatsächlich unten drunter, wo du dich drauf bewegst. Ja. Und da muss man dann einfach auch Geduld haben und Ruhe bewahren. Also wenn du da in Hektik kommst, ist das sehr schlecht. Also ich musste dann, ich bin umgekippt mit dem Schlitten und der war ungefähr 150 Kilo schwer. Und wenn du da minus 45 hast und minus 40 und wir hatten das in diesem Jahr, dann friert alles so schnell und du musst deine Hunde da irgendwie wieder rausziehen. Dann ein, zwei Hunde haben dann Panik, die springen dich an, du fliegst selber ins Wasser, bist eigentlich klitschnass und guckst aber trotzdem, dass du der wichtigste Part ist wirklich, Ruhe zu bewahren, ruhig zu bleiben. Zu wissen instinktiv, welche Handlungen du machen musst, damit nicht noch mehr passiert. Also kriegst du das alles hin, ziehst die Hunde raus, ziehst den Schlitten raus, der jetzt mittlerweile nicht mehr 150, sondern 200 Kilo wiegt wegen dem ganzen Eis. Dann holst du deine Axt raus und schlägst das ganze Eis an Land dann wieder weg von deinem Schlitten. Und guckst, oh Moment, da war doch irgendwie eine Trapper-Cabin. Also wir wissen das vorher so ein bisschen, weil wir uns informieren. Und dann fährst du dort irgendwie hin und sagst, also wenn da niemand ist, muss ich ein Feuer machen. Also ich habe höchstens eine halbe Stunde Zeit. Und aber es war so kalt gewesen, dass eigentlich relativ alles schnell an mir gefroren war. Und ich dann zu dieser Cabin gekommen bin, die Hunde versorgt habe, also die Geschirre ausgezogen, weil die voll Eis waren, die Hunde nur so festgemacht habe. Und dann letztendlich, nachdem ich also auch da Dogs First in die Trapper-Cabin reingekommen bin und dort ein Trapper war und der dann gesagt hat, jetzt schlagen wir erstmal das ganze Eis von dir weg. Und das war schon ein irres Erlebnis gewesen im Nachhinein
für mich. Das glaube ich. Aber wie zieht man dann so einen Schlitten, der dann 200 Kilo wiegt, da wieder raus? Das kann man doch alleine gar nicht stemmen, oder?
Man kann. Man kann. Wenn man nicht kann, dann steckt man also wirklich mittendrin im größten Mist aller Zeiten. Also man weiß, also der Mensch ist fähig, Dinge zu tun, wovon er gar nicht weiß, dass er fähig, diese Dinge zu tun ist. Das zeigen ja uns auch die ganzen Polarforscher. Die haben ja Dinge getan, wo wir heute denken, wow, aber die hatten ja gar keine anderen Möglichkeiten. Die mussten da ja durch. Was hätten sie sonst machen sollen? Sterben? Ja, das war die andere Option, aber das ist nicht die beste Option. Und da ist es nichts anderes. Du weißt ganz genau, wenn du Hilfe brauchst, dann kommt erst Hilfe, wenn du 24 Stunden vermisst bist. Dann kommt die aber nicht, sondern dann schicken die erst Leute raus. Das heißt, es kann nochmal 24 bis 36 Stunden dauern. Das heißt, bis Hilfe kommt, kann 3 Tage dauern.
Ach, Wahnsinn.
Und damit macht es gar keinen Sinn. Und ich bin nicht derjenige, der auf Hilfe wartet, sondern ich gucke mit allem möglichen Power und Kraft und was man da auch bewegen kann mit Wille. Das ist... Ja, man ist natürlich hinter, das ist kein Wellnessurlaub, das muss man ganz klar sagen. Wenn jemand abnehmen möchte, der kann das Yukon Quest fahren. Du nimmst ab ohne Ende und du wirst tough ohne Ende. Also das hilft schon.
Ja, also das ist wirklich, finde ich, faszinierend, weil ja, man weiß natürlich, man kann mehr stemmen, als man eigentlich denkt, aber in so einer Situation, klar, dann hast du wahrscheinlich auch so viel Adrenalin in dir drin und hast irgendwie wahrscheinlich, fängt dann auch schon an, dieser Überlebensinstinkt wahrscheinlich in dir auch schon an, oder? In dem Moment.
Ich weiß nicht, Überlebensinstinkt, ich weiß es nicht, vielleicht ist es das, ne? So dieses, ich kann einfach nur sagen, es ist eigentlich ein Ding für mich, was total normal ist. Es ist eine Reihenfolge, das läuft bei mir automatisch ab. Okay, Silvia, du musst jetzt das machen. Ich denke da gar nicht viel drüber nach. Ich habe auch nicht das Gefühl, ich muss jetzt ums Überleben kämpfen, sondern ja, ist halt jetzt so, ne? Guck, dass du da irgendwie rauskommst und mach das Beste daraus.
Ja.
Und es stärkt einen, ne? Also wenn man da mal durch ist, dann stärkt das einen. Und da kommt noch mehr die Ruhe, noch mehr die Gelassenheit. Also das sind so diese Sachen, die auch gut fürs Crowdmanagement sind. Das so.
Ja. Also danach hast du auf jeden Fall vor nichts mehr Angst. Also ich glaube, das Wort Angst existiert bei dir im Leben
einfach
Als ich
die Ziellinie überquert habe, nach 1600 Kilometern, 13 Tagen da draußen,
Wahnsinn.
Und ich bin wirklich durch alles gegangen. Alles, was ich, also ich hatte Höhenflüge, ich hatte traumhaft schönes Wetter, ich hatte Sturm, ich hatte das schlimmste Wetter aller Zeiten. Aber wenn du dann die Ziellinie überquert hast, dann ist dieses Gefühl, egal was jetzt kommt in meinem Leben, ich schaffe alles.
Ja, das glaube ich.
Und ich wollte auch nicht, dass es zu Ende ist. Ich wollte eigentlich, ja, gehen wir wieder zurück.
Ja,
So.
lass mal nochmal machen.
Ja, also es ist.
Du hast ja auch den Wolga-Quest in Russland damals gewonnen
Ja,
sogar.
das war echt ein Ding. Es war wirklich echt ein Ding. Also es fing schon an, hier loszufahren. Ich hatte eigentlich einen Fahrer noch mit dahin, der hatte Zahnschmerzen. Und der hat gesagt, ich muss jetzt erst zum Zahnarzt. Ich sage, dann kann ich dich sowieso nicht gebrauchen. Ich sage, wenn du Zahnschmerzen hast, musst du jetzt erstmal zum Zahnarzt. Wer weiß, was dann noch alles kommt. Also da bin ich auch schon ziemlich knallhart, ne? Also dieses, und dann habe ich gesagt, tut mir leid, dann kannst du nicht dabei sein, ne? Also dieses, wer
Ja,
Zahnschmerzen
sorry.
nicht aushalten kann, sorry.
Ja. Dann kann ich dich nicht gebrauchen.
Nee, ich sage, ich habe gute Tabletten dabei, ne? Nee, ich muss jetzt erstmal gucken. Also bin ich dann von hier aus, also von Norwegen, alleine bis nach Kasan gefahren mit dem Auto. Ich hatte dann in Russland, hatte ich dann endlich einen russischen Dolmetscher bekommen. Der Herr Juri, der dann mein Auto sofort an sein Büro dann gemacht hat, und der hat dann Leute einfach mitgenommen, wo ich gesagt habe, hallo. Also es war dann sein Auto eigentlich. Also ich habe Sachen dort erlebt und bin dann die ganze Strecke mit dem Auto bis dorthin gefahren und komme dort an, und es hieß, es sind ja noch mehrere europäische Starter dort, und ich war die Einzige. Also ich glaube nicht mehr so viel, was die Russen sagen. Also ich bin nicht voreingenommen, aber ich glaube, ich überprüfe das immer erstmal jetzt so.
Da lässt dich nicht mehr so ganz drauf.
Nein, also ich habe viele russische Freunde jetzt, und die bestätigen das auch. Ja, sieh, wenn man erzählt viel, wenn der Tag lang ist.
Ja.
Also war ich die Einzige dort, und es waren alles Russen gewesen. Und dann für die war klar, ich komme nicht durch. Und dann haben die mich, ich habe die Startnummer 1, und dann haben die mich erstmal wirklich rausgeschickt auf eine falschen Strecke hin. Also falsch. Wirklich
Nee.
falsch.
Die haben dir dann gesagt, du musst da lang?
Ja, und ich
Nein.
habe dann immer nach diesen Markers gesucht. Wir haben ja so Markers dort, und dieses, ich denke mir, komisch, irgendwann muss ja jetzt der zweite Starter hinter mir kommen. In 2 Minuten Intervall auf der Wolga siehst du den relativ schnell. Und
Ja.
dann habe ich keinen mehr gesehen. Und wir hatten eigentlich GPS-Tracker in meinem Schlitten drinne. Dieser GPS-Tracker war komischerweise gar nicht angeschaltet von denen worden. Also ich konnte mich gar nicht.
Die haben also wirklich versucht, dich so ein bisschen zu sabotieren, oder wie?
Ja, und das war, also wir hatten dort einen Fotograf, der kam aus Alaska, und auch einen norwegischen Tierarzt. Und der hat, hinterher haben wir alle gesagt, das war Sabotage gewesen, Silvia. Rein von Anfang an. Haben aber nicht mit meiner Hartnäckigkeit gerechnet.
Ja, du hast es
So,
dir trotzdem geholt.
genau, weil, also alle haben gedacht, ich fahre dann wieder zurück und das war's. Ich war dann mitten auf der Wolga, kein Russisch, alles russische Fischer, das müsste man sie Eisfischer, die sitzen da, trinken Wodka ohne Ende, machen Party. Ich hatte dort wirklich nur so ein Foto, weißt du, so ein Bild, wo drauf war, da ist eine Stromleitung und da irgendwo geht dann der Trail lang. Ich mit diesem Foto da lang von Eisfischer zu Eisfischer, meinen Hund delegiert, komme dort an, und jeder sagte mir, und da heißt ja. Und ich habe nur mal gesagt, da geht's da lang. Aber für mich war das irgendwie. Und jeder wollte mir eben halt so einen Wodka anbieten und sowas. Es war eigentlich nett. Es war eigentlich so Party ohne Ende für die gewesen, für mich nicht. Und ich habe mich dann rausgewurschtelt, und irgendwann mal kam dann so ein Scooter nach 2 Stunden. Ja, Silvia, du bist falsch gefahren. Also, ja, klar, ich bin falsch gefahren. Alles gut. Und dann war ich wieder auf den richtigen Tränen, aber alle waren vor mir. Und ich wusste das Potenzial von meinen Hunden und ich wusste mein Potenzial. Ich habe noch nie so viel pedalt. Also man steht dann auf den Schlitten, auf einer Kufe, wie so ein Roller drauf und hilft den Hunden richtig und pedalt. Ich habe geschoben jeden Berg hoch. Ich bin den Schlitten geschoben, habe die Hunde unterstützt, bin jeden Berg hochgelaufen. Dann hatte ich ungefähr nach der ersten Stunde, dann, nachdem ich wieder auf dem Trail war, den ersten. Ich sag, wow. Also wir waren insgesamt nur 10 Starter. Mhm. Also dieses... Und dann nach einer halben Stunde, wow, der Nächste. Ich bin ja begeistert.
Yes. Yes.
Und dann war es schon dunkel gewesen. Und ich gesagt, nee, ich will in den Checkpoint heute ankommen. Und so ungefähr eine halbe Stunde vor dem letzten Checkpoint hatte ich dann den Top-Favoriten eingeholt. Ich wusste aber nicht, dass das der letzte war. Ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen. So dieses.
Warst du drin in deinem Ding? So
ja, ich war voll. Es gibt ein Foto von mir, das das genau beschreibt. Ich hatte absurd den irren Blick. Also es ist echt ein irrer Blick, den ich da habe. Ich war selbst überschrocken von mir, als ich das Foto gesehen habe. Ich war voll im Tunnel drin gewesen. Und komme dann kurz vor dem Checkpoint ein. Und der besoffene Race Marshal kommt da an und war dann ganz überrascht gewesen. Wie, du hier? Er sagt, ja. Ich hier. Mhm. Und kam dann als erstes an und danach war ich für die Frauen dort der Held. Dann war ich die Babuschka gewesen. Das ging dann durch die Presse durch und auch die Männer hinterher, ne? Weil das zog sich dann wirklich von Checkpoint zu Checkpoint durch. Für die Männer nachher war ich dann auch, obwohl es mir echt wurscht ist, aber die haben dann auch gesagt, das fand ich sehr, sehr sympathisch. Du hast das Frauenbild der deutschen Frauen für uns relativiert.
Und dann hat er gesagt, ja.
Ja, haben die gesagt, und er hat gesagt, ey, was habt ihr denn für ein Frauenbild oder sowas? Keine Ahnung, es ist mir eigentlich auch wurscht, aber wenn es hilft, ist es okay, wenn es euch gut tut.
Dann ist es ja gut, ja.
Und bin dann angekommen und nach haben die dann aufgegeben und ich war tatsächlich die Einzige, die tatsächlich gefinisht hat. Und somit war ich auch.
Ach, du bist die Einzige, die wirklich ins Ziel gekommen ist.
Ja, genau. Und dann nach ungefähr 400 Kilometer haben die mich dann, also nach 450 Kilometer, haben die mich dann gefragt, Silvia, also ist jetzt keiner mehr im Rennen drin, außer du, willst du denn noch weiter? Ich sag, es ist ein Rennen. Ja, klar.
Ja.
Ich will ins Ziel.
Die haben alle aufgegeben.
Ja. Und aus der Begründung oft, es war zu kalt.
Ich dachte, du musst wieder lachen, oder?
Ja, da musste ich so lachen. Ich sag, Leute, ja, es war kalt, es war wirklich kalt. Wir hatten minus 50 auf der Wolga. Und es gibt auch ein wunderschönes Bild. Da ist dann ein russischer Mascher mit seinen Hunden, der hatte Decken an. Und ich mit meinen norwegischen Hunden, weil ich ja aus Norwegen kam. Eine Deutsche mit norwegischen Hunden, die keine Decken brauchen.
Ja.
Also das war so eine Genugtuung zu dem ersten Tag. Und somit habe ich... Ja, dieses Rennen. Und es hat auch bis dato kein weiter Europäer daran teilgenommen oder auch überhaupt gewonnen.
Wahnsinn. Boah, wir reden bestimmt noch heute von dir. Denen hast du es mal richtig gezeigt.
Doch, wirklich, das tun die wirklich. Und es ist immer wieder noch so, dass dann auch schön Werbung mit mir gemacht wird. Ich muss mal unbedingt mal sagen, hallo, jetzt möchte ich doch mal ein bisschen Geld dafür haben.
Ja, sind meine Rechte an dem Bild? Vorsicht.
Nein, es ist okay, überhaupt kein Problem. Also ich bin da nicht so. Und es war ein irres Erlebnis gewesen. Und dann auch wieder das alleine nach Hause zu fahren, an der russischen Grenze, vorbei an den Finnen, hier wieder hin nach Hause zu kommen, das war schon ein Riesenerlebnis gewesen. Und das kann man aber wirklich auch, glaube ich, nur, wenn man sagt, geht schon.
Ja, dieses wirklich Durchziehen, komme was wolle. Wie ist das denn generell mit den Hunden? Wie kommuniziert man denn eigentlich mit den Hunden in dem Moment, wenn du auf diesem Schlitten stehst hinten?
Jetzt rede ich ja sehr viel. Aber, und auf Schiff rede ich auch manchmal sehr viel. Aber eigentlich rede ich sehr wenig. Und also ich gebe sehr leise Kommandos. Das ist Haw und G. Go ahead straight. Also ich rede mit den Hunden Englisch. Mhm. Wenn sie ein bisschen düsselig sind, rede ich auch Deutsch. Dann sage ich, bist du bekloppt?
Dann wissen sie.
Genau. Ui. Manchmal singe ich auch. Wenn es mir dann zu kalt wird.
Was singst du da?
Es ist so ganz komisch, ich singe immer What Shall We Do With A Drunken Sailor.
Das
ist
echt?
Immer. Ich weiß nicht warum. Und dann habe ich mit Schiffen noch nie was am Hut gehabt. Ich singe immer What Shall We Do With A Drunken Sailor. Immer.
dann wissen sie, okay, Mama geht's gut.
Ja, und dann kommt dieses Hooray und dann ist wirklich so dieses, ah, dann kommt wieder so ein Glücksgefühl und dann motiviere ich mich selber damit. Ja, man muss Wege finden, ne?
Ja, klar, natürlich.
Und das hilft unheimlich. Und das, also ich rede sehr leise. Und sehr viel Körpersprache. Also wenn ich in Checkpoints bin, dann rede ich nicht sehr viel. Aber meine Hunde sehen sehr stark, wie ich meinen Körper einsetze. Ich sehe auch, ich nutze auch die Körpersprache bei meinen Hunden, um erkennen, was passiert dort. Ich sehe sofort am Gangwerk, oh, da stimmt irgendwas nicht. Ich sehe sofort am Gesicht, oh, der Hund hat irgendwas. Da sieht man noch gar nicht richtig, dass der Hund irgendwas hat. Und das ist, finde ich, wunderschön, weil es hilft mir auch im alltäglichen Leben. Ich liebe Körpersprache. Wir sollten sie viel öfter einnutzen, denn alles das, was ich mit meinen Hunden mache, kann ich auch ganz gut umsetzen bei den Menschen. Mhm. Ich bin dann auch sehr ehrlich, ich spreche dann die Menschen auch einfach an. Fühlst du dich unwohl? Ist irgendetwas? Kann ich dir irgendwie helfen? Dann haben die das noch gar nicht gesagt, dass irgendetwas ist. Das irritiert manchmal Menschen. Aber öffnet auch die Menschen.
Du kannst einfach wahnsinnig viel ablesen von der Körpersprache.
Ja, ist oft zum Leidwesen anderer, weil sie denken, sie sind so cool. Und ich dann einfach, also mein Mann sagt immer, wenn Silvia sich hinsetzt, die Arme verschränkt und ganz leise wird, sollte man aufpassen, dann registriert sie alles, was ringsherum ist. Und das finde ich gut.
Ja. Wir sehen uns ja hier auch gerade, nur für euch zum Verständnis. Und die Arme sind nicht verschränkt, ne?
Nein. Aber wenn ich mit Händen und Füßen rede, dann werde ich losgelassen. Dann sprudelt es aus mir hinaus.
Silvia, wie ist denn das mit den Hunden? Wie trainiert man denn Hunde auf so ein Rennen? Das ist, macht man da einfach auf Kilometer, so wie bei einem Marathon, dass man sagt, okay, wir laufen jetzt erstmal 20 Kilometer und dann irgendwann, bis man den vollen Marathon hat? Oder wie macht man das?
Also Hunde brauchen deutlich kürzere Zeiten als der Mensch. Ne? Der Mensch ist ja, also eigentlich, ja, wie gesagt, eben halt das schlechteste Tier, sage ich jetzt mal, in unserem ganzen System drin. Ne? Der braucht für alles etwas länger, ne? Also bis er laufen kann, bis er selbstständig essen kann. Ne? Wenn man sich die Tiere anguckt, die sind da schon ein bisschen flotter. Und somit ist das eben halt beim Training auch. Also man fängt natürlich erst langsam an, im Herbst geht erstmal auf 2-3 Kilometer, baut ein bisschen Muskeln auf. Das macht man so 14 Tage und dann geht man also schon auf 10-15 Kilometer, aber jetzt nicht Vollspeed. Man macht so Krafttraining erstmal, Muskeln aufbauen. Das macht man langsam. Die Leute denken immer, oh, man ist dann Vollspeed. Aber Vollspeed kann man keinen Marathon gewinnen. Das funktioniert nicht. Also im Endeffekt ist dann nachher, man trainiert ungefähr so 4 Wochen richtig Kraft, also richtig Krafttraining. Da ist man dann mit 6 km/h vielleicht unterwegs, bremst die Hunde richtig schön runter. Die Jungspunde wollen natürlich Energie und zeitig und wir wollen ja zeigen hier, wir können das. Und dann kommen dann die Alten, bleib mal ganz ruhig, du hast noch gar keine Ahnung, was auf dich zukommt. Bleib mal gelassen. Und wenn man das hinter sich hat, dann geht man schon etwas schneller und das ist man, dann ist man schon in diesem Rennmodus drinne, im Trainingsrennmodus, dann geht man so auf, ja mindestens auf 16 km/h, mehr trainiert man nicht, also man wird nie schneller als 16 km/h und das trainiert man, dann geht man schon mal so 5-6 Stunden raus, ne, und kommt dann wieder und dann muss man auch das Rasten trainieren, das heißt, die Hunde wissen ja nicht, also gerade Junghunde, oh, wir müssen uns jetzt ausruhen, nee, wir wollen doch eigentlich weiter, also der Hund muss lernen, sich einteilen zu können, das heißt, man geht raus, 5-6 Stunden, dann ist man draußen, man campt, man ist ungefähr 4 Stunden draußen. Und dann, um dass die Hunde auch die Routine bekommen. Also diese Hunde müssen auch trainiert werden, die Routine zu bekommen, dass es im Rennen dann eigentlich normal ist, dass sie sich hinlegen und schlafen. Die erste Zeit ist es dann gerade junge Hunde, die, oh, da ist ein Schmetterling, oh, der ist aber schön, können wir nicht ein bisschen spielen? Ui. Oh nein, können wir nicht hier, hey Jungs, lass uns doch mal ein bisschen hier Action machen oder sowas. Also das, die müssen das lernen, das ist, sind wie Lehrlinge. Und wenn man das hinter sich hat, hat man dann ungefähr nach 6 Monaten, also man trainiert 6 Monate oft dafür, dass man dorthin kommt. Und dann geht man an den Start und ist sich entweder sicher, man hat das Top-Team, oder man ist sich nicht sicher. Und wenn man sich nicht sicher ist, sollte man zu Hause bleiben.
Hast du gerade das Top-Team? So?
Ja, ich hab's. Also, aber zum Leidwesen sind jetzt die letzten 2 Jahre die Rennen abgesagt worden. Da fällt man schon in so ein Loch. Ne, so dieses, also man hat trainiert und dann so 14 Tage vor diesem großen Rennen und du weißt, ich habe wirklich ein irres, geiles, super Team. Das bringt es jetzt. Das ist dieses Team. Ich habe 2,5 Jahre gebraucht, dieses Team. Also das ist ja nicht nur jetzt, sondern man hat 2,5 Jahren hat man darauf gewartet, dass man genau dieses Team hat. Man muss es zusammenbilden, unterschiedliche Charaktereigenschaften. Das ist nichts anderes wie in einer Firma, im Job.
Das glaube ich. Ist denn in so einem Team, weißt du dann auch genau, okay, den Älteren stelle ich weit vorne hin? Also das hat ja diese Aufstellung letzten Endes, die du bei so einem Schlittenhunderennen hat ja auch eine große Bedeutung, oder?
Eine sehr große. Also du weißt, du hast Leaders. Gut ist es, wenn du 5, 6, 7 Leader hast in deinem Team, weil es gibt den Trail-Leader, es gibt den Leader, der kann alles. Das ist der wirklich dein Command-Leader, dem gibst du Kommandos und der setzt es ohne zu denken sofort um. Dann gibt es die Leader, die einfach, wo du sagst, okay, also das läuft jetzt nur geradeaus, die kann ich da vorne einspannen, dann können sich die anderen ausruhen. Wir alle wissen Führungspositionen oder Sachen, wenn wir irgendwas machen müssen, wo wir uns extrem konzentrieren müssen, das können wir nicht über Tage hinweg machen, über Stunden hinweg machen, da brauchen wir mal eine Pause. Und dann ist es immer gut, wenn man jemand anders hat, der das dann übernehmen kann, mit weniger Verantwortung. Und das ist genau mein Ziel auch in einem Team. Und da musst du immer genau gucken, wer sind diese Leader, wo können die laufen. Das sind in der Regel dann vorne die ersten 6 Hunde. Dann hast du deine Teamhunde innen drinne, mittendrinne. Das sind diejenigen, die laufen mit. Die können auch mal vielleicht zur Not vorne laufen. Aber eigentlich brauchst du sie als Motivator. Das sind diese, yeah, hu, und ja, können wir. Und das sind diejenigen, die auch mal ein bisschen laut sind, wenn du anhältst. Ne? So dieses, ja. Das sind die Cheerleader. Und dann hast du die Malocher, das sind die, die direkt am Schlitten sind. Die haben nicht viel Grips im Kopf. Ist wie im wirklichen Leben, ne? So dieses, aber das sind die Superarbeiter. Die wollen auch nicht denken. Die sagen, gib mir Hammer, gib mir Meißel, ich gehe da durch. Und das Gleiche ist bei den Wieler hinten auch. Da ist es mal egal, wenn die so einen Buff von hinten kriegen. Da ist es egal, wenn es da mal ein bisschen ruppelig ist. Hey, come on, wir ziehen den Schlitten überall durch. Und so ist das eine Riesenaufgabe, aus deinem Pool an Hunden genau zu gucken, welcher Hund ist für welche Position geeignet. Und dann findest du aber auch mal ein Sternchen. Ein leiser, kleiner Hund, wie auch im Team, der nie was gesagt hat, immer nur leise, hallo, ich weiß auch was, aber ich traue mich nicht. Und dann kommt aber dieser Moment, wo du sagst, ich glaube, jetzt brauche ich sie. Ich probiere es mal. Und dann ist das der Stern in deinem Team.
Schön. Du hast ja auch ein Buch oder mehrere Bücher geschrieben, unter anderem auch Mein größtes Rennen. Und da erzählst du natürlich auch von deinen Erlebnissen. Und kannst du uns so zusammenfassend sagen, was du von Hunden gelernt hast in den letzten Jahren? Darum geht es ja auch in dem Buch.
Ja, also ich kann sagen, also Hunde haben mein Leben bestimmt. Hunde haben mich zu dem geprägt, was ich bin. Und ich finde, das ist das größte Kompliment, was ich machen kann. Ich wäre sicherlich nicht so, wie ich jetzt bin, ohne meine Hunde, ohne all das, was ich erleben durfte. Ich habe meinen Hunden extrem viel zu verdanken. Das Leben, das ich leben konnte, was ich mir gewünscht habe, leben zu können. Und auch diese, sich nicht so wichtig zu nehmen. Ich finde, wir sind ein wichtiger Teil, aber nur ein kleiner, wichtiger Teil von etwas ganz Großem. Und natürlich, wenn wir weg wären, würden sich einige Sachen wieder verändern. Aber wir sollten uns nicht so wichtig nehmen und mehr Rücksicht nehmen. Das ist das, was ich gelernt habe.
Silvia, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Eine letzte Frage noch zum Schluss. Worauf freust du dich am meisten, wenn du wieder dran denkst, mit Hurtigruten unterwegs zu sein und an Bord zu gehen?
Auf alles eigentlich. Ich freue mich auf meine Kollegen. Also wirklich, ich freue mich, wieder unterwegs sein zu dürfen. Ich freue mich wirklich, dass es endlich wieder losgeht, dass wir den Leuten zeigen können, was wir am meisten lieben. Draußen zu sein und den Menschen zu zeigen, wie schön die Welt da draußen ist.
Vielen Dank, Silvia, für deine ganz persönlichen Einblicke aus deinem Leben als Schlittenhundeführerin und auch als Outdoor-Guide bei Hurtigruten. Vielen, vielen Dank.
Danke, dass ich hier dabei sein durfte.
Und bei euch ist die Lust auf Norwegen vielleicht jetzt noch größer geworden. Ab dem 10. August nimmt Hurtigruten wieder die Expeditionsseereisen auf und startet wieder mit der MS Otto Sverdrup ab Hamburg Richtung Norwegen. Alle Infos dazu bekommt ihr unter hurtigruten.de. Und wenn ihr da gerade schon unterwegs seid, dann schaut doch mal vorbei bei unserem Hurtigruten Magazin. Das ist jetzt auch online. Da bekommt ihr noch mehr Einblicke in die Welt von Hurtigruten. Von Reportagen bis Interviews ist alles mit dabei. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung durchschickt, wenn ihr uns folgt. Und in der nächsten Folge, 12,5 Knoten auf Expedition mit Hurtigruten, geht es um ein absolutes Sehnsuchtsland von mir, um Island. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut!